diese junge Leute, ja, die gehen weg. Und diese junge Leute gehen deshalb, weil alle Leute wollen Wohnung kaufen, schöne Auto haben oder sowas, wollen schön leben. Und bei uns, das geht nicht.
Man muss diese Geschichte von zwei Seiten kommend erzählen. Auf der einen Seite der Geschichte stehen Osteuropäerinnen, in diesem Fall Slowakinnen, die von ihrer Gesellschaft, deren nützliche Mitglieder sie noch vor kurzer Zeit waren, vernachlässigt, im Ausland alte Inländer, in diesem Fall Österreicher, pflegen. Eva, Olga, Edith, Susanne und wie sie alle heißen. Es sind, so wird angenommen, beinahe 40.000 mit solchen Namen. Diese Seite der Geschichte handelt von ihnen und davon, wie sie sich bewegen und wohin und warum. Diese Seite der Geschichte handelt von Last, Verantwortung und von Sorge.
Ich sage Ihnen, früher sind die Leute zusammen. Abends haben sie sich zusammengesetzt. Ich kann mich erinnern, so wie ich ein Mädchen war mit 14, 15 Jahren, haben sich die Leute vor ein Haus zusammengesetzt und geplaudert. Und ein Nachbar war für den anderen da. Und jetzt schaut einer den anderen gar nicht an. Also die Leute, ich sage Ihnen, das ist der Wohlstand. Durch den Wohlstand sind die Leute so ganz hart es geworden.
Auf der anderen Seite der Geschichte stehen alte Westeuropäer, Deutsche, Franzosen, Briten, in diesem Fall aber alte Österreicher, die von der Gesellschaft, deren Stütze sie vor nicht wenigen Jahren noch gewesen sind, aufgegeben, dauernder Pflege bedürfen. Alzheimer-Patienten, Schlaganfallpatienten. Auch diese Seite handelt von Last, Verantwortung und von Sorge.
Ich kann mich erinnern, wie meine Eltern alt waren. Da waren noch einige Freunde von meinem Vater und die sind gekommen, ohne Aufwand ist das gewesen. Die Mama hat ihnen einen Tee gemacht und ein bisschen Kekse, aber die sind lustig gewesen, die haben sich unterhalten und das gibt es gar nicht mehr. Jetzt überhaupt, jetzt bin ich allein und
insofern ist es vielleicht falsch, von zwei Seiten einer Geschichte zu sprechen. Vielleicht ist es nur eine einzige Geschichte. Der Schnittpunkt der beiden Geschichten jedenfalls ist der sogenannte Privathaushalt. In ihm treffen die beiden Geschichten, die aus dem Inland und die aus dem Ausland, aufeinander. Von diesem Schnittpunkt soll erzählt werden.
Ohne sie könnte ich nicht gehen. Illegale Altenpflegerinnen in Österreich. Feature von Michael Lissek.
Hallo Babsi, du schlafst ja. Schlafen darfst in der Nacht. Ja, mach gern die Augen zu.
Sieh nicht, Papa.
Schlecht, wenig.
Ja, schlecht so.
Schlecht,
gar nicht.
So ein kleines bisschen.
Na, Frau Burgi.
Weil ich manchmal sage zu ihm, wenn ich mich so her tue, siehst du mich? Dann sagt er.
Ja.
Ich weiß ja nicht. Die Irene hat gesagt, man könnte ihn ja operieren lassen, aber in dem Alter ist man ein Risiko. Was sagen Sie, Herr Doktor?
Schwierig.
Ha?
Schwierig.
Gell?
So. Ich glaube nicht, dass er da was davon hätte. Glaube ich nicht.
Nicht?
Nein.
So, bitte sehr. So.
Papa? Hallo?
Mhm. Ja, wirklich.
Siehst du mich ein bisschen? Hm? Na, sag was. Sagst nichts? Okay? Magst du nicht mehr?
Der Landarzt erzählte mir eine Geschichte. Frau Riegner, 65-jährig, hatte seit knapp 10 Jahren ihre bettlägerige Mutter gepflegt. Seit 7 Jahren klagte sie dem Arzt gegenüber von Bandscheibenproblemen. Seit 3 Jahren berichtete sie ihm von Niedergeschlagenheit und Depression. Der Arzt riet ihr, eine slowakische oder vielleicht tschechische Pflegerin in den Haushalt zu nehmen. Die seien preisgünstig und so ginge das doch nicht weiter. Die Situation überfordere sie. Nein, war die Antwort. Die Mutter würde niemals akzeptieren, dass jemand Fremdes in den Haushalt käme. Noch dazu eine Ausländerin. Dann werde ich es ihrer Mutter vorschlagen, sagte der Arzt. Schnitt. Der Arzt am Bett der Mutter. Und deshalb, unter Miteinbeziehung aller Umstände, schließt er sein Plädoyer, empfehle ich Ihnen, es mit einer tschechischen Pflegerin zu versuchen. Pause. Eine Tschechin, sagt die bettlägerige Frau. Eine Böhmin. Wissen Sie, Herr Doktor, eine böhmische Amme hat mich ins Leben gebracht. Da kann mich eine böhmische Pflegerin auch wieder hinaus begleiten. Schnitt.
Ich habe viele Sachen, ja? Das alles und Bild auch. Also.
Eva ist 21 Jahre alt und pflegt in der Nähe von St. Pölten einen Alzheimer-Patienten. Er kann nicht mehr sprechen, ist bettlägerig und hat blutende und eiternde Dekubituswunden. Die hält Eva sauber. Außerdem putzt sie und kocht sie und sie wäscht den Mann. Alle 2 oder 3 Wochen kommt sie hierher. Heute fährt sie wieder nach Hause, in ihren Heimatort Humene in der Ostslowakei. Und sie hat eingekauft.
So, riechst du?
Das Klopapier?
Riechst du?
Oh, Vanille-Klopapier.
Ja, schön, ne?
Und das findest du gut?
Ja.
Ist das gut?
Ja, sicher. Das riecht schön.
Eigentlich fährt Eva immer mit der Bahn nach Hause. Aber heute fahre ich sie.
Wiederschauen. Und das einmal danke. Ja, danke schön. Habe ich gut gemacht. Wiederschauen.
Wirst du sie vermissen?
Naja, dieser Abschied ist schon ein bisschen so.
Echt?
Mm. Ja, ich bin schon gewöhnt an diese Frau und sie ist sehr nett zu mir. Also ich bin immer ein bisschen auch traurig und mir ist auch zum Weinen ein bisschen manches Mal, wenn ich weg muss.
Ehrlich?
Mhm.
Am Abend vor unserer Abfahrt nach Humene habe ich Eva noch ausführen wollen. Eva war zögerlich. Sie habe nichts anzuziehen für den Abend. Ausgehen ist keine glamouröse Angelegenheit in St. Pölten und das sagte ich ihr auch. Sie sagte, sie habe nur eine Jeans und Turnschuhe. Sie solle sich keine Sorgen machen, sagte ich.
Aber Österreich gefällt mir schon. Ist schon ein schönes Land. Zuerst habe ich gedacht, so diese Leute sind, sie haben eine zweite Maske, ja, weil sie so freundlich sind. Aber dann habe ich verstanden, dass das gar nicht Wahrheit ist. Diese Leute sind einfach so. Und diese Leute sind anders, speziell. Andere Mentalität ist das.
Wir sind eine Stunde durch die Innenstadt von St. Pölten geirrt, auf der Suche nach einem passenden Restaurant. Als ich in einem nach einem Tisch fragte, versteckte sich Eva draußen hinter einem Pfeiler. Sie wollte nicht gesehen werden. Zum Schluss landeten wir in einer Kaschemme, die leer war. Und wir setzten uns in den hintersten Raum und tranken Bier. Gelöst war Eva nicht dabei.
Und mehr Grüne ist hier.
Als bei euch?
Mhm, bei uns auch, aber so diese Gras ist speziell so, schaut frischer aus. Und hier gibt es auch viele Leute, welche diese Krankheiten Alzheimer oder sowas haben. Bei uns gibt es auch Leute, welche diese Krankheiten haben, aber vielleicht bei uns nur 10%. Hier hat das vielleicht mehr als 50% Leute.
Am nächsten Morgen nach der Abfahrt erzählte sie mir, sie habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Ihre Arbeitgeberin, Frau Maria, koste immer mit dem Kochlöffel direkt aus dem Kochtopf. Und da ekele sie sich, nachher noch etwas von dem Essen zu sich zu nehmen. Eva zupft sich die Augenbrauen und versteht nicht, warum die Mädchen in Österreich das so selten täten. Mädchen in Österreich seien irgendwie haarig, sagt Eva.
Ja, am 1. Dezember hat mein Vater den Schlaganfall gehabt, 97. Und von da an hat ihm dann die Mama gepflegt. Und der Mama wurde das dann auch zu viel. Und 2000 hat die Mama aber ganz einen argen Schlaganfall gehabt. Und dass wir sie nur mehr im Bett gehabt haben. Und jetzt da haben wir nicht gewusst, was wir machen sollen.
Frau Oberbichler war eine der ersten in dem kleinen niederösterreichischen Ort, die ihren Vater von einer Ausländerin pflegen ließ. Das war damals noch nicht üblich, aber die Umstände zwangen sie dazu.
Er hat gesagt, nein, er geht auf keinen Fall in ein Heim, lieber will er sterben.
Frau Oberbichlers Kinder waren gerade aus dem Haus. Ihr Mann war auch gegangen, aber aus anderen Gründen, und sie hatte sich selbstständig gemacht als Fußpflegerin. Da war sie 50 Jahre alt und das Haus war noch nicht ganz abbezahlt, wie das eben so ist.
Im Spital war eine Schwester, die hat mir eines von den Netzwerken gesagt, ja. Und das ist aber sehr teuer gewesen. Da hättest du 30.000 Schilling noch, 30.000 Schilling Kaution hinlegen müssen. Und durch Zufall, durch eine Bekannte, haben wir dann von einer anderen Slowakin, die schon da in Österreich war, gehört. Und mit der haben wir dann Kontakt aufgenommen.
Mit Susanne.
Und ich sehe sie heute noch vom Gartentürl stehen. Sie war eine ganz zarte Persönlichkeit gewesen, 27 Jahre jung und hat kein Wort Deutsch gesprochen.
Die erste Begegnung zwischen Frau Oberbichler und Susanne stelle ich mir so vor. Da stehen sich zwei gegenüber und was sie verbindet, ist der Argwohn.
Na, furchtbar muss das sein. Also ich denke mir, wenn ich jetzt da irgendwo hinfahren muss, wo ich die Sprache nicht kann, wo ich faktisch, ja, man sieht, wenn ich jetzt nach Italien runterfahre und dann komme ich in eine Familie, da brauche ich schon sehr viel Optimismus. Also ja, ich denke mir schon, dass das hart ist, dass du da stehst und du weißt ja nicht, zu welchen Menschen dass du kommst.
Aber alles ging gut. Susanne arbeitete brav und passte sich an.
Der Papa hat dort zu diesem Zeitpunkt noch sehr viel gesprochen, ja. Also er war auch sehr interessiert. Und in kürzester Zeit hat die Susanne recht gut Deutsch können. Also wirklich, also da hast du ja alles sagen können und auch in Dialekt, ja. Also weil der Papa ja sehr viel Dialekt gesprochen hat. Also nur Dialekt spricht, das ist auch heute öfters ein Problem, wenn wir wieder einen neuen bekommen. Und der sagt dann, geh hol mir das Heferl. Also das sind dann halt die Schwierigkeiten, ja.
Susanne also verstand die Welt sehr bald und Frau Oberbichler war auch kein Unmensch.
Ich vertraue ja nicht. Also ich meine, ich denke mir, das sind Menschen wie du und ich und nur, dass sie eine andere Sprache sprechen und hätte ich nie was sagen können, dass da irgendwelche Diskrepanzen geben. Und wenn es irgendwas gegeben hat, wo wir nicht einer Meinung waren, dann habe ich gesagt, schau, ich hätte es gerne so oder so. Und das wurde gemacht. Aber es war eigentlich fast nie erforderlich, dass du gesagt hast. Ja.
Als Susanne zu Familie Oberbichler kam, war sie Mutter von zwei kleinen Kindern, 2 und 4 Jahre alt. Sie arbeitete 2 Wochen in Niederösterreich, fuhr wieder zurück in die Slowakei, sah und küsste ihre Kinder und ihren Mann, kümmerte sich um ihren eigenen Haushalt, bis es wieder Zeit wurde für die Reise nach Niederösterreich. In Susannes Abwesenheit kümmerte sich eine slowakische Freundin um Herrn Oberbichler. Dieses Wechselmodell, 2 Wochen hier, 2 Wochen da oder 3 Wochen hier, 3 Wochen da, das ist so üblich bei allen Pflegedeals. Ob in Österreich oder Deutschland. Jedenfalls kam es während der 4 Jahre, in denen die beiden für die Familie arbeiteten, kein einziges Mal dazu, dass keine der beiden da war. Herr Oberbichler war rund um die Uhr betreut.
Da war kein Vertrag oder da war nichts unterschrieben, sondern es war Handschlag. War das, ja, ganz einfach.
Und läuft das bei den Frauen, die hier in der Gegend Pflegerinnen haben, auch immer noch so?
Oder? Immer noch so.
Dann wurde Susanne mit dem dritten Kind schwanger. Und sie entschied sich dazu, nicht mehr nach Niederösterreich zu fahren. Pech für Familie Oberbichler. Aber scheint's doch kein so großes Problem. Denn in der Slowakei, so Frau Oberbichler, stehen die potenziellen Pflegerinnen Schlange.
Die stehen Schlange drüben, ja. Aber nur leider stellen sich nicht alle das so vor, wie es wirklich herüben ist.
Was stellen die sich denn vor?
Na, manchmal glauben sie schon, dass sie ins gelobte Land kommen und das nicht zu arbeiten brauchen.
Und wie ist es dann in Wirklichkeit?
Auf unserer Reise nach Huminé sammeln Eva und ich Olga auf. Olga sei eine ältere Kollegin und Freundin, sagt Eva. Und Eva hatte Olga angeboten, dass ich, der Journalist, sie mitnehme. Aber Olga zierte sich zu Beginn. Sie habe Geschichten gehört von westeuropäischen Männern, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen slowakische Frauen entführten und dann deren Organe verkauften. Sie fürchtete, ich sei ein Organhändler. Olga ist erschöpft nach 3 Wochen Knochenjob.
Wie findet dein Mann das, dass du weg bist? Ich meine, dein Mann muss auch traurig sein, wenn du nicht da bist.
Naja. Naja, ist traurig. Natürlich.
Olga arbeitet im 21. Wiener Gemeindebezirk, in der Nähe des Ölhafens. Sie pflegt dort eine 76-jährige Alzheimer-Patientin im Endstadium. Diese Frau, nennen wir sie Frau Weiblinger, sitzt im Rollstuhl und murmelt ohne Unterbrechung Gebete. Manchmal schreit sie auch. Manchmal schreit sie auch Gebete. Was ihren Mann, Herrn Weiblinger, betrifft, trug er, als sich Olga abholte, eine Militär-Tarnhose, die unterhalb der Knie abgeschnitten war. Herr Weiblinger ist, wie seine Frau, 75 Jahre alt, wiegt geschätzte 140 Kilo und trinkt, sagt Olga, nie weniger als 3 Flaschen Wein am Tag.
Er ist auch krank.
Was hat er?
Ja, mit Herz und mit Lunge.
Und nimmt er Tablette?
Und, ja, Medikamente auch nimmt.
Und trinkt.
Und trinkt.
Und raucht.
Also das ist für er noch schlimmer als ohne Medikamente.
Michael, jede 5 Minuten raucht. Das ist schrecklich. Und dann mit Lunge. Nimmt Tabletten, das sauber Lunge war, ja. Und dann raucht. Und das schmutzig war. Das ist schrecklich.
Jesus Gott.
Ach Gott.
Olga erzählt, der Mann sei ihr widerlich. Und manches Mal falle er betrunken im Garten um. Wenn er nachts nach Hause komme, volltrunken zumeist, drehe er den Fernseher auf. Und so laut, sagt Olga, dass Frau Weiblinger, die der steilen Treppe wegen im Wohnzimmer schlafe und wohne, aufwache. Dann begönne sie zu schreien oder erneut zu beten. Und Olga müsse dann aus ihrem Schlaf heraus und ihrem Dachzimmer herunter. Manchmal ist es dann 3 Uhr. Und die Situation klären. Die Situation klären, das heiße, dem Mann sagen, er müsse den Fernseher leiser stellen. Gleichzeitig die Frau beruhigen, dem Mann dann die Schuhe ausziehen, der Frau eventuell eine Schnabeltasse Tee reichen, dem Mann das Hemd aufknöpfen und manches Mal fasse er sie dabei an die Brust, während seine Frau betet oder an der Schnabeltasse lutscht.
Na, was würdest du machen? Angenommen, er würde jetzt wirklich tot umfallen. Wen würdest du zuerst anrufen? Eva?
Na, das Tochter.
Tochter.
Ja, aber
Schwarz arbeitet.
Noch Schwarz dabei?
Ich werde sagen, das war seine Schuld.
Na?
Ich nicht, ich bin Angel. Ich bin nur zu Besuch gekommen.
Olga sagt, sie fühle sich bei dieser Arbeit im 21. Wiener Gemeindebezirk wie in einem Gefängnis. Olga ist 55 Jahre alt. Zu Hause in ihrem kleinen Dorf in der Nähe der Kreisstadt Humene hört Olga gerne Austropop.
Ah, das ist auch für große, diese älteste Tochter war da und da.
Mittlere Tochter geboren.
Jetzt ist das Badezimmer. Das ist auch eine Wohnung für eine Familie.
Ihr Haus ähnelt einem Maulwurfsbau über der Erde. Es hat 3 Eingänge und ist man einmal drinnen, stößt man immer wieder auf Abzweigungen, mit denen man nicht rechnet. Verschiedene Wohnzimmer, Schlafzimmer, Man sieht wenige Fenster, dafür Räume, die kein Zeichen geben, wofür sie benutzt werden, aber immer vollgestellt sind mit Dingen. Das Dachgeschoss soll demnächst ausgebaut werden. Da sieht man jetzt die Schindeln. Und es ist kalt da oben an diesem Tag. An Sommertagen brütend heiß, sagt Olga. Das Haus, sagt Olga, habe ihr Mann entworfen für 4 Familien. Für sich und Olga und für die Familien der 3 Kinder.
Habt ihr gebaut im Sozialismus noch?
Ja.
Das war schwierig, da, ne, das ganze Zeug zu kaufen.
Aber das war billiger, weißt du? Alles. Ja. Alles Material und so. Ja. Und jetzt ist nicht möglich, dieses Haus für uns bauen.
Die Kinder aber haben in Bratislava studiert und leben nun dort. Keines der Kinder hat es hier gehalten, warum auch? Es gibt hier keine Arbeit. Das ist überall so. Menschen bleiben da, wo Arbeit ist. Oder gehen fort, wenn es keine gibt. Das Haus, obwohl es steht und dem Wind trotzt und über Jahre das Zuhause einer 5-köpfigen Familie war, kostet Geld. Häuser kosten Geld, auch wenn sie nur so rumstehen, sagt Olga. Also muss Olga arbeiten, um ein Haus zu erhalten, in dem niemand mehr wohnen mag.
Nein, nein.
Aber das benutzt überhaupt niemand?
Na, da. Nur zwar eine Zimmer ist da und da ist auch keiner.
Hier können echt 11 Leute wohnen.
Das kalt, ne? Ja. Ich brauche Geld für Haus, weil Haus braucht ständig Geld, ja. Und ich nehme dieses Geld für Kinder, welche Wohnung brauchen, kaufen, weil Wohnung ist teuer. Diese mittlere Tochter vielleicht zuerst muss Wohnung kaufen. Das kostet Millionen, ja, ich weiß nicht, 2 oder wie. Ja, ich muss helfen, das geht nicht anders.
Mein Mann war sehr schwer krank. Ich musste mir Pflegerinnen nehmen. Also die wechseln alle 14 Tage, ja. Und wie mein Mann gestorben ist, habe ich die Edith ersucht, ob sie bleiben kann, weil ich kann nicht mehr allein bleiben. Na, und seitdem ist sie da, also.
Dein Mann ist gestorben 2002.
Ja.
2002, das ist schon 6 Jahre jetzt, wird sein im Herbst.
7 Jahre ist das schon. Ist schon im Jahr 8.
2002, noch am Herbst.
Ja, ich glaube, so genau muss das nicht
Nein,
sein, sagen wir 7 Jahre.
Das Leben von Frau Riebenbauer findet in der Küche statt. Die ist schnell geheizt, anders als das Wohnzimmer. In dieser Küche sitzen jetzt Frau Elli Riebenbauer und ihre Pflegerin Edith aus der Slowakei, Schulter an Schulter, und sprechen.
Das war nicht meine erste Stelle. Ich habe gearbeitet in Linz und das war eine schlimme Familie. Also ich habe mich nicht gut gefühlt. Und dann war ich einen Monat zu Hause und haben sie mich angerufen. No. Also ich bin gekommen und war ich überrascht, weil sie waren, kann man sagen, normale Leute. Die haben mich nicht genommen wie eine Dienerin oder so. Also sie haben mich gleich beschätzt wie einen Mensch.
Na ja, wir gehen meistens vormittag gehen wir ein bisschen einkaufen und so. Nachmittag legen wir uns schon nach dem Essen ein bisschen nieder. Und wie es war jetzt im Sommer, haben wir ja immer was im Garten gemacht. Die Schwester, die ist ja wie ein Maulwurf, die muss immer im Garten sein. Na und sonst tun wir Fernsehen und so. Sonst tun wir eigentlich nicht viel.
Der Landarzt hatte mich an Frau Riebenbauer und ihre Pflegerin Edith vermittelt, weil er sagte, so etwas erlebe man nicht häufig. Oft, wenn er durch den kleinen niederösterreichischen Ort fahre, in dem er seine Ordination hat, sehe er Frau Riebenbauer und Edith, die Hand in Hand, die Straße entlang gehen.
Sie muss mich erstützen, ich kann nicht viel allein gehen. Ich kann schon einige Schritte und sie muss mir auch meinen Rollstuhl führen, ne? Aber Ohne ihr könnte ich nicht gehen. Also allein unmöglich.
Alt sein, das ist die Regel geworden, bedeutet den Verlust der sozialen Teilnahme. Man wird langsamer. Man sieht schlechter und hört nicht besser. Die Welt beschleunigt ihr Tempo ins scheinbar Unermessliche und lässt alles Unproduktive auf der Strecke liegen.
Ich weiß von der Nachbarin, der ihr Sohn hat gesagt, die Gruft ist. Ne? Hat sie gesagt, was sind die Grufti? Ja, die Alten da, hat er gesagt. Ne? Also die Alten haben sie Gruftis genannt. Ne?
Frau Riebenbauer fühlt sich ausgeschlossen. Und auch ihre Pflegerin Edith führt ein Leben außerhalb der Gesellschaften.
Wie mein Mann gestorben ist, dann habe ich erst das Gefühl gehabt, jetzt bin ich allein. Und dann ist mir zum Bewusstsein gekommen, ja, ich bin ja schon so alt, darum wollen sie mich nicht mehr. Ne?
Ich habe, als ich jung war, habe ich als Krankenschwester gearbeitet und dann später habe ich mich umgeschult und habe ich in einem Büro, also im Rechenzentrum, gearbeitet. Deswegen, weil ich habe meine Eltern gepflegt und da habe ich Nachtschichten gearbeitet, da habe ich 2 Tage früh, 2 Nachmittag, 2 Nacht, 2 frei gehabt. Also das hat mir besser gepasst, könnte ich mich um meine Eltern kümmern.
Wir waren über 50 Jahre verheiratet. Wir haben noch die goldene Hochzeit gefeiert und ein Jahr später ist er dann gestorben. Und da ist man so aneinander gekittet. Das muss man erlebt haben. Also einer war für den anderen da und wenn es auch oft schlecht war, wir haben uns gegenseitig getröstet. Aber wenn man dann allein ist, das ist dann furchtbar.
Später ist auch mein Mann verstorben und dann habe ich also meine Deutschkenntnisse ausgenutzt, weil ich habe erfahren, es ist möglich in Österreich so arbeiten. Also, und habe ich mir so etwas gefunden.
Ja, wir sind Freundinnen geworden, ja.
Ja, kann man sagen, dass ja. Wir sind also Freundinnen, ja, weil wir kennen unsere Probleme sicher. Also auch ich habe Probleme.
Edith hilft Frau Riebenbauer, wie es keine ambulante Pflege tun könnte. Und schon gar nicht ein Altenheim. Aber auch nicht jede slowakische Pflegerin.
Bei uns hat sich das anders aufgebaut, weil das dauert schon jahrelang.
Ich sehe das so. Ich habe eine Pflegerin gehabt, die hat gesagt zu mir, jetzt habe ich hier einen Mann den heißen Waschlappen ins Gesicht geworfen, weil er sich so gewehrt hat. Also das war 2 Tage, bevor er gestorben ist, können Sie sich nicht vorstellen. Ich kann sagen, manches Mal ist mir so vorgekommen, als ob es nicht normal wäre. Sie hat immer gesagt zu meinem Mann, Sie dürfen nicht sterben, Sie dürfen nicht sterben, sonst werde ich arbeitslos. Ne? Und ja, das hat sie ihm gesagt, immer.
Du, Elli, aber die jungen Leute, die haben, das ist auch so, eine junge Pflegerin, die hat zu Hause die Familie, zum Beispiel 2 Kinder, die noch schulpflichtig sind. Und sie hat...
Ja.
Hat zu viel Sorgen.
Ja.
Ich kann weggehen, das ist auch, ich kann weggehen und ich schließe die Wohnung und aus.
Darf ich fragen, was Sie im Monat verdienen hier? Darf man das sagen?
Ja, jetzt ist es so, wir machen nicht Fixes mehr. Ne? Also je nachdem, gebe ich 600 oder 700 Euro, ne? Und wenn weniger zu tun ist, kriegt sie weniger. Also wir machen nichts Fixes. Sie ist ja so bescheiden, wissen Sie, sie möchte am liebsten alles umsonst machen.
Nein, weil ich sehe, dass auch die Frau schon mit dem Geld knapp ist. Und das ist schon dann für sie schwer bezahlen.
Edith ist für Frau Riebenbauer eine Stütze geworden. Und der Haushalt in Niederösterreich für Edith ein zweites Zuhause. Das ist ein seltenes Glück.
Das ist so wie meine Schwester. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe sie mehr wie meine Schwester. Auch mein Mann, also mein Mann hat geweint, wenn sie weggefahren ist. Man hat sie auch so lieb gewonnen. Ach, es war ein bisschen schrecklich.
Koritár, a ja som Ulaska Cigánka.
Keď som všetala prefarbiť.
Čarný anielik do solárka, začneme chodiť. Čo ti poviem, aká som biela, jak stena do píky. A vlasy, aké mám odrastené. Vyzerám v katastrofickom stave, prídem. Fakt, no akože zajtra sa musím, pondelok sa musím dať tak do poriadku, že koniec. Ešte dobre, že nechty všetké mi držia.
Eva, Olga und ich auf dem Heimweg. Eva war drei Wochen lang fort. Heute Abend will sie in Humine Party machen. Und fragt eine Freundin am Telefon, was sie anziehen solle. Stiefel? Lederjacke?
Ich habe zwei Schränke, ne? Ganz voll, aber ich habe nichts zum Anziehen. Nichts. Du wirst, Michael, das sehen, was für ein Zirkus wird.
Auf der knapp 800 Kilometer langen Fahrt nach Humine halten wir zweimal an Supermärkten. Da kauft Eva Kleidung ein, für ungefähr 200 Euro. Das ist circa ein Drittel ihres Monatseinkommens.
Asi nie, bo ja neviem vôbec, čo si chápeš. Ja som prišla teraz jak mongoloid, znáš, jak gadžovka, a nie som teraz, čo si mám obec. A vetrovky zimu to už určite nenosia, tak koženku asi zoberiem ja, bo co, ja neznám. Ja meine beste Zeit, Michael, 14, 15, 16, 17, 18, do piči, ja, und 19 noch, 19 ja, auch. Ich war noch so, ich war so bizzeli wie frei, so bizzeli wie kindlich, aber so super, ja. Jetzt bin ich älter, jetzt muss ich auch denken, aha, das wird immer mehr so, wie bis jetzt war. Disco, trinken, Kolleginnen und so weiter und Ausland. Nein, das wird anders. Ich muss zu Hause sein, muss ich auch kochen und waschen und putzen, chujowini. Weißt du, das ist schon anderes Leben. Und ich bin noch nicht vorbereitet.
Ich selbst bin noch nie von Wien nach Humine gefahren. Und ich habe kein Navigationssystem im Auto. Eva und Olga wären mein Navigationssystem, hatte ich gehofft. Schließlich fahren die doch die Strecke jede zweite Woche. Während der Fahrt stellt sich heraus, dass weder Olga noch Eva die geringste Ahnung haben, wo wir uns gerade befinden oder in welche Richtung wir fahren sollen. Erst 8 Kilometer vor Humine kommen ihnen die Ortsnamen irgendwie bekannt vor.
Sieben.
Sieben!
Michael, freust du schon?
Ja.
Wir haben das fast geschafft.
Nur langsam.
Ja, jetzt wollte ich sagen. Ja, jetzt wollte ich das sagen, dass wir freuen alle. Und das nicht passiert.
In letzter Sekunde.
Ja, kann etwas passieren.
Aber wir gehen nach Straße.
Aber ein bisschen leben muss man. Ich bin Junge, ich bin 21 Jahre alt. Und wann werde ich leben, wenn ich 100 Jahre werde, alt werde?
Zurzeit spart Eva auf Silikonbrüste. 1000 Euro brauche sie dafür. Olga sagt zu mir, bitte rede ihr das aus. Ich sage, aber es gibt auch Wichtigeres als Brüste. Eva sagt, da diskutiere sie nicht drüber. Ach Mädel, sagt Olga. Aber wofür denn, frage ich. Da diskutiere sie nicht drüber und basta, sagt Eva. Außerdem hätte ich keine Ahnung. Ich sei ja schon verheiratet, sagt Eva. Eva in Humine vor ihrem Kleiderschrank. Eva wohnt, wenn sie nicht in Kirchstetten arbeitet, zusammen mit ihrer Mutter, ihrer 11-jährigen Schwester, ihrem 17-jährigen Bruder, ihrem 14-jährigen Bruder auf knapp 50 Quadratmetern. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Im Bad muss man sich ducken, das ist zu niedrig. Auf alle nur möglichen Ablagen dort, Parfümflakons, Duschgels, Seifen, Parfümiertes. In der Ecke das Klopapier mit Vanillegeruch.
Miška, ne? No, povedz Michaelovi, že hej, že trošku. Škoda, že neviem, kde mám.
Da, kde tu? Zmičkami chodí.
Hej. Manchmal denke ich, ja, das ist so nicht gut, dass ich so weit wohne oder warum bin ich nicht Österreicherin oder sowas zum Beispiel, weil ich denke, dass hier Leute leben besser als bei uns. Ja, aber was soll ich machen? Mir gefällt meine Stadt und ich will das nicht eintauschen.
Mama,
Mandonutila.
Nie pójdę jak
cygańcie
do kostela.
Die Zimmeraufteilung geht so. Eines der beiden Zimmer ist das Wohnzimmer. Ein Glastisch, ein Sofa, eine Schrankwand. Darin steckt der Fernseher, der den ganzen Tag über angeschaltet war. Das zweite Zimmer wird von Eva und ihren zwei Brüdern bewohnt. Drei Betten an drei Seiten des Zimmers. Auf der verbleibenden ein riesiger Schrank mit Spiegel, vor dem jetzt gerade Eva steht. Will einer der drei zu Bett gehen, nimmt er die Bettwäsche aus dem Kasten, macht sich das Bett und legt sich nieder. Im Zimmer steht noch der Computer und weil der von allen Familienmitgliedern genutzt wird, kommt es öfter zum Streit. Die kleine Schwester und die Mutter schlafen in der Küche. Man kann die Küchensitzbank nach vorne ziehen und sich darauf legen. Breite 1,20 Meter. Die Mutter arbeitet als Putzfrau und bekommt eine schmale Rente vom Staat. Auch Evas Großeltern helfen hin und wieder. Mit Geld, mit Eiern, mit Wurst.
Sonntag ist und wie du diesen Sonntag genießt mit deiner Familie. Was macht zum Beispiel deine Frau und deine Kinder? Was kochen sie? Was kochen sie?
Am Sonntag?
Ja.
Naja, wenn meine Schule fertig war, bin ich zu Hause Pizzeria gearbeitet, in meiner Pizzeria, im Restaurant. Dann bin ich in der Schweiz gegangen, arbeiten. Nachher war ich in der Tschechei, habe ich gelebt auch, dann in Wien.
Eva hat keinen Vater mehr. Er starb, als die kleine Schwester 4 Jahre alt war. Die Brüder waren 7 und 10, Eva war 14, die Mutter 34. Es hatte den Vater aus heiterem Himmel erwischt. Herzstillstand am Fußballplatz. Umgefallen, tot. Hin und wieder denke ich, gerade die Jungs brauchten einen Vater, sagt Evas Mutter.
Und dann habe ich auch in einem Lokal gearbeitet, die Kellnerin, auch in der Küche auch, putzen gegangen, so was war.
Olga war jahrelang Erzieherin behinderter Kinder. Eines Tages, das muss Mitte der 90er Jahre gewesen sein, erlebte sie, dass der Schulleiter Kinder mit dem Stock schlug. Außerdem hatte sie Beweise, dass er Gelder, die den Kindern vorbehalten sein sollten, hinterzog. Als sie ihn zur Rede stellte, entließ er sie. Da war sie Mitte 40. Das war der Beginn ihrer Odyssee. Man kann auch sagen, damit war Olga wie 10.000 andere Slowakinnen, Polinnen, Rumäninnen, Tschechinnen, frei für den globalisierten Arbeitsmarkt geworden. Frei für einen Markt, auf dem wir Westeuropäer uns wunderbar bedienen können.
Dann war Möglichkeit, fahren nach Grenze, ja, nach Schweiz oder Österreich. Ich war zuerst in Schweiz gearbeitet, bei Kindern auch und dann Gasthof. Und dann ich habe gearbeitet in Österreich.
Nach ein paar völlig unterschiedlichen Tätigkeiten in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich bekam Olga von der Freundin einer Freundin eine slowakische Telefonnummer. Da könne sie mal anrufen. Das war die Nummer eines gewissen Stanex, dem Besitzer einer Agentur, die Pflegerinnen nach Österreich vermittelt. Eva ist über dieselbe Agentur vermittelt worden.
Das heißt, bevor die dich vermitteln, bevor die dich wohin schicken, musst du eine Deutschprüfung machen?
No, wenn muss ich so Agentur will Geld, ja. Wenn ich will bei dieser Agentur arbeitet, da muss da kommen und muss prüfen, wie weiß ich Deutsch sprechen und muss zahlen, ja.
Wie viel?
Da war 3000 Kronen ist wie viel Euro?
100 Euro, kann das sein?
Ja.
Wenn man als Slowakin in der Slowakei eine Agentur sucht, die einen als Arbeitskraft nach Österreich vermittelt, ist man dumm. Agenturen sucht man nicht, man kennt eine. Die gibt es wie, sagen wir mal, Sand am Meer. Slowakische Agenturen arbeiten mit österreichischen Kontaktpersonen zusammen. Die slowakische Seite organisiert die Pflegerinnen, die österreichische die Kranken. Die Kontaktpersonen in Österreich arbeiten häufig in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Beide Agenturen, beide Kontaktnetzwerke, wollen natürlich auch von etwas leben. Also nehmen beide Agenturen Geld von den Pflegerinnen. Nicht nur 100 Euro für eine Deutschprüfung, die nichts wirklich prüft. Olga zahlt an ihre slowakische Agentur 500 Euro pro Jahr, an die österreichische 120 Euro pro Schicht, also alle drei Wochen.
Wie viel Geld verdient man denn am Tag?
Oh, 46 Euro.
Für 22 Stunden Arbeit?
Ja, für 24 Stunden.
Die zwei Stunden hast du ja frei.
Ja, ja, so genau.
Ich habe einmal gerechnet. Olga verdient pro Tag 46 Euro. Das macht, da sie sich die Stelle mit einer anderen Pflegerin teilt, einen Jahresumsatz von 8.395 Euro. Davon zahlt sie 8 mal 120 Euro an die österreichische Kontaktperson, macht einen Jahresumsatz von 7.435 Euro. Minus die Jahresgebühr für die slowakische Agentur macht das einen Jahresumsatz von 6.935 Euro. Sie muss außerdem 8 Mal nach Österreich und wieder zurückfahren. Die Fahrkarte bezahlt ihr niemand und die kostet 100 Euro. Macht also einen Jahresumsatz von 6.135 Euro. Teilen wir das durch 12, macht das ein Monatseinkommen von 511,25 Euro. Das monatliche Durchschnittseinkommen in der Ostslowakei beträgt aber laut slowakischem Bundesamt 544 Euro. Statistisch gesehen verdient Olga mit ihrer Tätigkeit in der Nähe des Ölhafens und mit dem Pendeln zwischen Huminé und Wien also monatlich 32 Euro weniger, als wenn sie daheim geblieben wäre. Einziger Rechenfehler: Olga arbeitet nur die Hälfte des Jahres. Ist das ein eklatanter Rechenfehler? Sie arbeitet nicht 8, sondern 24 Stunden am Tag. Und außerdem, sagt Olga, solle ich mir nicht vorstellen, sie habe ein Leben in Wien und eines in Huminé. Genau genommen habe sie gar kein Leben. Weder hier noch dort, sagt sie.
Sie sind schon herzensgute Frauen, weil sie ja, also ich habe eigentlich immer erlebt, dass sie sehr gut zu meinem Vater sind und dass sie mir auch streicheln und hier und da ein Puzzle geben oder so. Aber da drüben ist das Geld auch. Und man muss ja das sich denken, die verdienen in 14 Tagen das, ja, was sie nicht einmal in einem Monat drüben verdienen. Also von dem Standpunkt aus muss man das auch natürlich sehen. Also sie verdienen sehr gut da herüben.
Wieder die andere Seite. Das nicht ganz unwahrscheinliche Leben einer österreichischen Dorfbewohnerin um die 65, das, nebenbei gesagt, dem Leben von Frau Oberbichler entspricht. Sie machte eine Berufsausbildung, darauf folgte eine Anstellung. Heirat mit 23, 2 Jahre später dann das erste Kind. Und das war das Ende ihres Berufslebens. Mit 27 das zweite Kind. Bis beide Kinder aus dem Haus sind, wird die Frau 45. Darauf folgen ein paar Jahre Verschnaufpause, aber in der Regel sind nun auch schon die Enkel auf der Welt. Und wer soll auf die schauen, wenn nicht die Oma? Und dann kommt die letzte Prüfung.
Die Kinder sind aus dem Haus, die Eltern geht's noch gut. Juhu, ich kann jetzt machen, endlich einmal machen, was ich will. Wenn ich 2 Kinder aufgezogen habe, dann habe ich ja nicht die Zeit gehabt, für mich so selber zu sein. Das war wirklich juhu. Ja? Also da bin ich rausgefahren und bin laufen gegangen. Und ja, was man sich halt so vorstellt, getöpfert und also wirklich, ja. Und auf einmal, bumm, kommt ein Anruf und die Welt schaut anders aus. Der Papa ist ins Spital gekommen und hat einen Schlaganfall gehabt.
Bis sie vielleicht selber einmal pflegebedürftig sind, kommen diese Frauen nicht aus dem familiären Pflichtenkreis heraus. Kinder versorgen, Mann versorgen, Enkel versorgen, Eltern pflegen, Haushalt führen. Da kommen die slowakischen Pflegerinnen gerade recht. Aber vielleicht irre ich mich auch.
Ich habe sehr gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt. Eigentlich auch sehr eine enge Beziehung. Die ist dann auch noch enger geworden. 90 bin ich geschieden worden und habe die 2 Kinder gehabt und ein halbfertiges Haus. Und ich muss da sagen, da sind auch sie da gewesen für mich. Ich hätte das ja nicht, hätte nicht arbeiten können mit 2 Kindern, wenn meine Eltern nicht gewesen wären. Ne? Und meine Mutter hat faktisch ihre ganzen Enkelkinder, sie hat 4 Enkelkinder und die hat es alle aufgezogen.
Aber wünschen Sie sich nicht manchmal was von der Regierung also, oder von der Gesellschaft? Denn es ist schon komisch, man könnte es jetzt verschärft sagen, diese jetzt alten Leute haben unser Land wieder aufgebaut. Wir sind die Nachkriegsgeneration, da sah es nicht gut aus.
Nein.
Und sie haben wirklich ein Wirtschaftswunder geschafft auf eine gewisse Art und Weise. Die haben ordentlich in die Kassen eingezahlt, die waren immer berufstätig. Die haben, ne, und jetzt müssen sich die Kinder drum kümmern? Warum eigentlich? Warum kann das der Staat nicht schaffen, sozusagen seinen nicht mehr produktiven Teil der Bevölkerung besser zu versorgen? Warum hängt das an den Kindern, in die Slowakei zu fahren und Pflegerinnen zu besorgen? Gehen Ihnen manchmal solche Gedanken durch den Kopf oder eher oder nicht?
Eigentlich nicht, ne?
Osteuropäische Menschen sind günstig. Für rund 1.400 Euro im Monat sorgt die Slowakin rund um die Uhr, von Mitternacht bis Mitternacht, für Vater, Mutter, Partner, den Schwager. Sie kocht, putzt, wischt Staub und Hintern und auch für das seelische Wohl ist sie zuständig. Sie gibt Küsse auf die Stirn, ist lieb zum Vater, spendet den Angehörigen Trost und ist als Gesprächspartnerin beliebt. €1.400 monatlich ersparen uns den Gedanken daran, dass ein Pflegesystem, das auch ein Denksystem ist, und dass diejenigen, die dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben, nicht zu versorgen weiß, dass mit einem solchen System etwas nicht stimmen kann. €1.400 monatlich aus der Privatschatulle sorgen für Ruhe. Und alle profitieren davon. Die Agenturen, die Angehörigen, ein wenig auch die Pflegerinnen. Vor allem aber das System. Das Pflegesystem. Was wäre, wir würfen sie alle raus? Die Slowakinnen, Polinnen, Rumäninnen.
Wir sprechen doch, sollen wir nicht 40.000 das erinnern sein oder so?
Gehen wir von 40.000 Pflegerinnen in Österreich aus. Dann sind das, dem normalen Wechselbetrieb nach, 20.000 Familien in Österreich, deren Angehörige von privaten Pflegerinnen gepflegt werden.
Diese 7 Jahre, was jetzt da faktisch meine Eltern zu Hause gepflegt werden, ja, was sich da der Staat erspart hat. Weil das hat ja alles mein Vater finanziert.
Würfen wir sie alle raus. Dann ist davon auszugehen, dass binnen kürzester Zeit das Pflegesystem zusammenbräche. Wären Eva nicht und Olga nicht und Edith nicht und wie sie alle heißen, und hätten Eva und Olga und Edith und wie sie alle heißen, nicht dieses unerklärbare Pflicht- und Verantwortungsgefühl, auch ohne Vertrag pünktlich zu ihren Diensten zu kommen, dann bräche das Pflegesystem zusammen. Was das heißt? Geschätzte 7.000 alte Österreicher stürben in ihren Betten binnen weniger Tage.
Und jetzt, ja? Jetzt, was tun wir jetzt da? Können wir sich die Pflege leisten oder können wir es nicht mehr leisten? Weil wenn wir es so machen, dass wir sie anmelden, als dass ich als Dienstgeber bin und sie Dienstnehmerin ist, können wir es überhaupt nicht leisten.
Es ist so viel teurer.
Was so nicht ganz stimmt. Die Mehrkosten der Legalisierung werden weitgehend vom Staat übernommen. Aber das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Antwort. Das Pflegesystem, und nicht nur das Pflegesystem, stützt sich auf billige und illegale Arbeitskräfte. Das funktioniert, weil der Arbeitsmarkt in Osteuropa zusammengebrochen und daher ausbeutbar ist. Das funktioniert, weil clevere Agenturen uns ihre Dienste anbieten und die Kosten dafür auf die Schwächsten abwälzen. Und es funktioniert, selbstredend, weil die Angehörigen unschuldig diese Situation für sich ausnutzen. Schließlich sind auch sie in einer Notsituation, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird. Diese Situation, dieses System zu bereinigen, helfen keine Legalisierung, Arbeitsgenehmigungen oder Versicherungspflichten, das berührt das Problem nur an der Oberfläche. Die Frage, auf die eine menschlichere Antwort zu finden wäre, ist, was eigentlich sind die wert, die nicht mehr produktiv sind, die Alten? Und was sind die wert, die uns fast nichts kosten, die Slowakinnen? Denn obwohl sie günstig sind, sind sie scheinbar immer noch zu teuer.
Und wenn sie jetzt da angestellt wird, also so wie wir es jetzt da...
Ab 1.1. wollten.
Mhm. Also ja, genau, wo dann wollten. Dann musst du ja einen Stundenlohn zahlen. Dann musst du ja die Weihnachtsremuneration zahlen. Dann musst du ja ein Urlaubsgeld zahlen. Dann hat sie 4 oder 5 Wochen Urlaub, bezahlten Urlaub. Also wenn wir da zu rechnen anfangen...
Wir kaufen ihre Frauen und sagen, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und nutzen so schamlos die Gegebenheiten eines globalisierten Marktes, der Menschen aus dem Osten und Süden billiger macht als unser einen. Eines Tages werden die Slowakinnen, Tschechinnen und Polinnen vielleicht sagen, wir arbeiten nicht mehr für euch. Das macht dann aber nichts, denn dann werden Ukrainerinnen, Albanerinnen, Bulgarinnen an ihre Stelle treten, und danach vielleicht Asiatinnen oder Afrikanerinnen. Wir werden immer einen Ort finden, wo die Löhne niedriger und die Not größer ist als bei uns. Das hat Tradition.
Ohne sie könnte ich nicht gehen. Illegale Altenpflegerinnen in Österreich. Text, Aufnahmen, Stimme und Produktion: Michael Lissek. Eine Produktion für den Österreichischen Rundfunk 2008.